Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir wieder diese Woche startest. Und heute habe ich wieder einen Gesprächspartner für dich mit dabei, nämlich Professor Dr. Achim Hecker. Achim ist Gründer der DBU, der Hochschule für das digitale Zeitalter in Berlin, an der ich auch als Professor tätig bin. Und wir beide haben im letzten Jahr ein Thesenpapier zum Thema Zukunftspersonal herausgegeben. Und genau darüber sprechen wir. Wir teilen unsere Erfahrungen. Wie können wir Mitarbeitende gewinnen? Wie können wir sie binden? Was heißt das eigentlich für eine Personalabteilung in einer Sparkasse oder Bank? Und was sind mögliche Ideen und Gedanken, die dazu führen, dass eben das Problem des Fachkräftemangels auch wirklich für dich und dein Institut gelöst werden kann? Darüber spreche ich mit Achim. Achim hat die Professur für Digital Leadership und hat zahlreiche Konzerne und Unternehmen schon bereits beim Thema HR begleitet. Und das macht er nicht erst seit gestern, sondern auch schon sehr, sehr lange. War vorher bei McKinsey, bevor er Professuren an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland innehatte und dann eben die DBU in Berlin gegründet hat. Von dem her freue ich mich auf ein gemeinsames Gespräch zum Thema Zukunft Personal. Achim, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam über Herausforderungen Personal sprechen.
Guten Morgen, Jürgen. Ja, ich freue mich sehr, bei dir im Podcast zu sein und auf das spannende Thema, das ja wirklich zeitgemäß ist.
Ja, wir wollten gemeinsam, so ist es entstanden, im letzten Jahr standen wir zusammen und haben gesagt, das Thema Fachkräfte und die Herausforderung, wie sieht eigentlich die Personalarbeit der Zukunft und der Gegenwart aus, beschäftigt momentan alle Branchen. Lass uns doch mal gemeinsam in der Kooperation mit der Hochschule, die wir beide sehr lieben, weil wir an der beide tätig sind und du sie gegründet hast, ein Paper dazu machen. Und das haben wir auch getan. Herausforderung Personal heißt es. Und falls du dich fragst, oh, welches Paper uns nicht mitbekommen hast, verlinke ich unten in den Shownotes. Da kannst du dir das Paper auch sehr, sehr gerne runterladen. Und daraus ist dann eben entstanden zu sagen, was sind eigentlich vielleicht Lösungsstrategien und Möglichkeiten? Und genau darüber möchten wir heute sprechen.
Ja, ich glaube, das Thema ist hier, um zu bleiben. Also man muss ja nur in die Prognosen schauen, dass dieser, insbesondere der Fachkräftemangel, immer radikaler und brutaler wird. Ich habe jetzt Zahlen gelesen, dass man schätzt, irgendwie 2 bis 4 Millionen Fachkräfte fehlen mittelfristig. Und das heißt am Ende ja, dass wir mehr Arbeitsplätze haben und dass mehr Arbeitnehmer gesucht werden, als im Markt im Angebot sind, dass Unternehmen sich einfach sehr hart im Wettbewerb stehen um diese Arbeitnehmer und sich was einfallen lassen müssen, um hier zu punkten.
Ja, also egal, wo ich aktuell hinkomme, das Thema bewegt die Vorständinnen und Vorstände eben die Frage, wie können wir, und das ist einfach eine sehr spannende Entwicklung. Im Banking haben wir vor 3, 4 Jahren noch sehr, sehr stark und auch schon vor 2 Jahren eben eher über Personalabbaustrategien gesprochen und jetzt hat sich es eben komplett gedreht. Dieses arithmetische Problem, nenne ich es jetzt mal, durch die Generation der Babyboomer, die letztendlich dazu führt, dass, ich weiß noch damals, 97, als ich meine Ausbildung gemacht habe, waren es irgendwie 100 Plätze, die es gab für den Bankkaufmann und 1000 Bewerbungen. Und jetzt ist es halt einfach genau umgekehrt, dass letztendlich das Unternehmen sich bei den Menschen bewerben und nicht mehr die Menschen bei den Unternehmen. Wie nimmst du das du bist viel unterwegs in branchenübergreifend, in anderen Branchen so wahr?
Ja, also ich nehme es natürlich so wahr, dass insbesondere in bestimmten Berufsprofilen händeringend Menschen gesucht werden. Ja, so dieser klassische Data Scientist oder im Cyber Security Bereich. Was ich auch wahrnehme, dass wir ganz starke strukturelle Ungleichzeitigkeiten haben. Das heißt, in bestimmten Bereichen in Unternehmen ist eher ein Überangebot an Arbeitnehmenden dort. Dort wird gerade ganz viel automatisiert, wegrationalisiert und zum gleichen Zeitpunkt fehlen diese Menschen in anderen Bereichen. Und ich glaube, eine ganz große Aufgabe vor der viele Unternehmen stehen, ist diese Brücke irgendwie zu bauen. Also wie bekomme ich Menschen auch so mobilisiert und weiterentwickelt, dass ich sie eben von bisherigen Tätigkeiten, wo sie vielleicht nicht mehr gebraucht werden, in neue Berufsfelder integrieren kann, um sie so aber zu halten und zu binden.
Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, genau dieser Shift auch in den Kompetenzen, der notwendig ist, um dann eben auch, für mich ist Prompting immer so ein schönes Beispiel, vor wenigen Monaten fast hat niemand über Prompten gesprochen. Jetzt mittlerweile ist es schon in die Sprache übergegangen, dass fast jeder weiß, was eigentlich Prompten bedeutet. Und nach der Bedeutung, dass eben ansteht, die Frage, wie gut ist man denn im Prompten, um dann eben gemeinsam mit zum Beispiel eben ChatGPT Probleme und Themen zu lösen im Unternehmen. Und da merkt man, wie schnell das auch gegangen ist, dass man sich genau damit auch beschäftigt, um eben auch hier neue Kompetenzen aufzubauen.
Genau, und das zeigt einfach, wie schnell durch die Einführung neuer Tools, neuer Arbeitsprozesse und so weiter plötzlich neue Kompetenzen relevant werden, neue Skillbedarfe entstehen und wie schnell Unternehmen am Ende des Tages darauf reagieren müssen, um quasi nicht abgehängt zu werden. Und insofern würde ich tatsächlich sagen, steht die HR-Funktion momentan vor zwei ganz großen Herausforderungen, nämlich auf der einen Seite langfristig Talent Sourcing sicherstellen zu können und auf der anderen Seite, wie du sagst, diesen Skill Shift irgendwie adressieren zu können. Also das heißt, ständig tagtäglich sich auftuende Skill Gaps wieder zu schließen und zu adressieren durch richtige Maßnahmen.
Ja, und das ist für mich auch so ein Thema, wo es auch beginnt. Und deswegen haben wir auch ganz bewusst unser Thesenpapier da begonnen, zu sagen, wie muss eigentlich eine HR-Abteilung aussehen, die genau das auch dann handeln kann? Was sind da deine Gedanken und Erfahrungen dazu? Was heißt denn das jetzt für die Neuaufstellung?
Mit einer Art Selbstbild, die so eine HR-Abteilung von sich selbst hat und damit verknüpft natürlich auch mit einer Grundeinstellung und Mindset. Und wir haben es ja so ein bisschen flapsig in dem Papier ausgedrückt, nicht sozusagen von der Vorstellung rein Personalverwalters hin zu einer Art ja Wertschöpfungspartner. Und diesen Shift und diese Weiterentwicklung sieht man, glaube ich, in vielen Branchen gerade, nicht? Es gibt ja dieses jetzt mittlerweile schon sehr verbreitete Modell von Dave Ulrich, nach der sozusagen diese HR-Funktion halt eher ein Businesspartner ist. Ja, das ist ein Ansprechpartner auf Augenhöhe, insbesondere auch fürs Top-Management, immer mit Blick auf diese zentrale Ressource Personal. Und das ist natürlich eine ganz andere Vorstellung als ich kümmere mich nur um Lohnabrechnungen und mache diese ganzen Verwaltungsprozesse, die ja unter uns sowieso mittlerweile weitgehend automatisierbar sind und auch digitalisiert werden. Und dafür brauche ich tatsächlich immer weniger Mitarbeiter in der Personalabteilung.
Ja, das erlebe ich auch in Sparkassen oder Banken sehr, sehr stark, dass eben der Fokus sehr, sehr stark früher auf den Personalverwaltungsthemen, wie du es gerade gesagt hast, eben war, aber auch eben heute noch ist. Das heißt, man darf sich die ganzen HR-Prozesse auch anschauen, welche können wir auch vielleicht outsourcen und welche können wir auch vielleicht dahingehend effizienter gestalten, um dann eben mehr Zeit zu haben für dann eben Personalentwicklungsthemen, aber auch Personalbetreuungsthemen, weil es geht ja nicht nur darum, die Menschen neu zu gewinnen, sondern auch die bestehenden eben bezogen auf Kompetenzenentwicklung weiterzuentwickeln. Und da merke ich aber schon noch, dass viele Personalbereiche so genau da in between stehen und genau noch in diesem Shift sind zwischen eben dieser eher verwaltend ausgerichteten Abteilung, die über viel Know-how verfügt, über Arbeitsrecht, über Tarifrecht jetzt bei den öffentlichen Instituten, die viel Know-how bezogen, Altersteilzeitregelungen etc. pp., also noch kommend aus dieser Kostensenkungszeit. Aber eben die Frage, wie kann ich denn eben bei LinkedIn zum Beispiel nach Talenten suchen oder wie schauen denn eben innovative Weiterbildungsprogramme etc. aus, da oftmals gar nicht die Zeit besteht, als auch das Know-how nicht vorhanden ist, um das eben dann auch für ein Institut umzusetzen. Also da sehe ich auch einen ganz, ganz großen Umbaubedarf innerhalb erstmal der Personalbereiche.
Ja, und ich glaube, tatsächlich kommt der Personalabteilung aber eine ganz wichtige Funktion zu, einmal eben als Ansprechpartner und auch Sparringspartner fürs Top-Management, um eben auch eine strategische Perspektive auf diese Themen zu entwickeln. Na, sozusagen, wie kann ich denn wirklich langfristig sicherstellen, dass meine Mitarbeitenden über die Kompetenzen verfügen, die ich auch wirklich brauche, um mein Business auch so weiterzuentwickeln, wie ich es vorhabe. Auf der anderen Seite, und das haben wir zum Beispiel auch gerade während Corona gesehen, ist die Personalabteilung auch eine ganz wichtige ein wichtiger Ansprechpartner für die Mitarbeitenden selbst. Gerade wenn es sozusagen durch Krisen geht, wenn Unsicherheit da ist, ja, muss da jemand sein, der sozusagen Orientierung gibt, klare Vorgaben macht und immer ein offenes Ohr hat für die Mitarbeitenden. Und ich glaube, das ist, wir kommen ja auch noch zum Thema Personalbindung. Das sind die wirklich entscheidenden strategischen Funktionen, während ich, wie du sagst, viele Verwaltungsthemen und so weiter eigentlich automatisieren oder outsourcen kann. Und das muss man so sehen und da muss man ein entsprechendes Selbstverständnis und auch eine Art Rollenbeschreibung für sich selbst entwickeln.
Und wenn wir so auf diese zwei Funktionen uns anschauen, A, natürlich Sparringspartner für das Board, für die Vorständinnen und Vorstände, was auch in Teilen eine neue Rolle ist für eine Personalabteilung, eben weg aus dieser reinen Abwicklungsverwaltungsrolle, dann haben wir ja diese zwei Facetten, eben auf der einen Seite zu sagen, wie können wir Talente und Menschen finden fürs Unternehmen, für die Positionen, die aktuell zur Verfügung stehen oder offen sind. Und auf der anderen Seite, wie können wir die Menschen, die wir bereits gewonnen haben, auch weiterhin begeistern, Teil der Organisation zu sein. Vielleicht fangen wir mit der Facette der Gewinnung an. Wenn ich so mich umschaue, dann, wenn ich die Formel hätte zu sagen, wie funktioniert es, dass man sicher Menschen gewinnt, dann könnte man die vielfach unter die Leute bringen. Vielleicht hast du ja die Formel. Wie können wir Mitarbeitende gewinnen? Was sind da deine Erfahrungen dazu?
Also ich würde nicht so weit gehen, behaupten, ich hätte hier die Formel, aber vielleicht finden wir so ein paar Zutaten, die auf jeden Fall reingehören in das perfekte Rezept. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, der häufig unterschätzt wird, auch der Recruiting-Markt ist ja ein Markt. Und das heißt, ich als Arbeitgeber präsentiere mich auf diesem Markt und brauche eine klare Value Proposition, also ein klares Versprechen an künftige Mitarbeitende. Und dieses Versprechen muss natürlich auch ausgerichtet sein an den Bedürfnissen meiner Zielgruppe. Ja, nun sind es häufig junge Menschen, ja, Generation Y und Z. Und ich muss erstmal verstanden haben, was denen überhaupt wichtig ist im Auswahlprozess eines Arbeitgebers und muss mir schon sehr gezielt überlegen, wie adressiere ich eigentlich diese Bedürfnisse. Also das heißt, wenn ich schon kein passendes Angebot habe auf dem Markt für künftige Arbeitnehmer, das ist so, wie wenn ich ein schlechtes Produkt habe. Ja, dann sind alle weiteren Maßnahmen eigentlich umsonst.
Ja, das ist etwas, was ich auch sehr, sehr stark immer auch beobachte, wie wichtig es ist, dass man eben dann auch dieses Versprechen, was man herausgearbeitet hat, auch wirklich einhält. Also in der Vergangenheit habe ich immer wieder mal am Markt Kampagnen gesehen, die dann eben so ein Employer Branding, was ja erstmal ein ganz guter Ansatz ist, das auch zu tun, aber eben dabei vergessen haben, dass es eben nicht gilt, ein besonders tolles Imagevideo zu haben oder eine besonders Karriereseite zu haben, wenn das, was dem dann folgt, eben das nicht verspricht oder einhält, was versprochen wird. Und das führt dann eher zur Enttäuschung, zu Abbruch von den Prozessen und oder auch das hat mir ein Vorstand geschildert, dass eben innerhalb der Probezeit viele Menschen dann wieder von Bord gegangen sind, weil sie gesagt haben, das, was ihr eigentlich erzählt habt, das finde ich hier nicht vor. Die Art der Kultur, die Art der Vorgehensweisen, das passt für mich nicht so zusammen wie das, was letzten Endes im Auswahlverfahren oder im Bewerbungsprozess auch kommuniziert wurde. Also die Konkurrenz zwischen dem, was man verspricht und dem, was man auch einhält, ist da aus meiner Sicht extrem wichtig.
Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, ne? So dieses Walk the Talk und auch eine gewisse Authentizität in der Kommunikation. Und damit fängt ja auch eine langfristige und von Vertrauen geprägte Partnerschaft an, ne? Und ich meine, auch das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer ist ja eine solche Partnerschaft. Und ich glaube, deswegen muss man eben als Arbeitgeber mit dem Reflexionsprozess starten und sich überlegen, was bringen wir denn einfach als Organisation mit unserer Kultur, in unserer Branche, was bringen wir denn einfach schon mit, was sozusagen vielleicht ganz gut matcht und passt zu dem, wie sich eben junge Menschen der Generation Y und Z ihren künftigen Arbeitgeber vorstellen. Und jeder Arbeitgeber findet da etwas. Ne? Mhm. Und das sind eben so Themen, es ist ja allgemein bekannt, dieses Generation Y, ja, sozusagen wird zwar als Y geschrieben, aber man kann es genauso als Y wie warum ausschreiben. Also diese Frage nach dem Warum ist halt eine extrem wichtige. Und dass man eben auch nochmal herausstellt, sozusagen, wo vielleicht auch so ein bisschen die übergreifende und auch gesellschaftliche Sinnhaftigkeit jetzt des Unternehmens ist, der Leistung, die erbracht werden und so weiter. Das geht natürlich weiter über die Themen Gestaltung des Arbeitsplatzes. Ja, sozusagen, wie viel Flexibilität kann ich anbieten? Wie ist die Arbeitsumgebung gestaltet? New Work ist hier sicherlich ein wichtiges Schlagwort. Dann ganz großes Thema, gerade für junge Menschen, welche Entwicklungsperspektiven habe ich eigentlich? Mhm. Also sozusagen, die schauen eben nicht nur auf das nächste Jahr, sondern wo könnte ich in 3, wo könnte ich in 5 Jahren sein? und dass man da einfach auch gute, überzeugende Antworten geben kann, scheinen mir alles wichtige Themen zu sein, mit denen man gut punkten kann, wenn man sie eben auch entsprechend authentisch darstellt.
Ja, wir haben das ja auch dann im Thesenpapier so als wirklich so eigentlich einen Prozess dargestellt, wo man gesagt hat, wenn ich das weiß, wenn ich sage, okay, wofür stehe ich eigentlich, was ist, sind die einzigartigen Vorteile, die mich ausmachen, die auch dann wirklich durch gutes Storytelling aktiv zu transportieren, zum Beispiel eben durch Mitarbeitergeschichten, die eben berichten, wie ist es denn eigentlich da zu arbeiten? Ich sage immer in den Sparkassen häufig, was würden Sie denn Ihrem Nachbarn erzählen, wenn der Sie anspricht und sagt, hey, ihr sucht doch Leute, wie ist es denn das so, bei euch zu arbeiten? Das sind ja die Dinge, die die Menschen interessieren und die man auch dann ganz bewusst transportieren kann, bezogen auf, wie erleben das Menschen da und natürlich dann das Ganze an Orten zu kommunizieren, wo auch dann meine Zielgruppe ist. Ich sehe leider immer noch mit großer Verwunderung ab und an Tageszeitungsstellenanzeigen, wo natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dort eben die Menschen, die man dann vielleicht sucht, gerade die Tageszeitung lesen, eher auf LinkedIn zu finden sind, als jetzt zum Beispiel durch eine Anzeige in der Tageszeitung. Also auch hier gibt es ganz, ganz tolle Beispiele aus der Sparkasse Finanzgruppe, die ich kenne, wie erfolgreich auch LinkedIn-Kampagnen sind und im Vergleich, das kommt noch hinzu, nicht nur der Erfolg, sondern auch im Vergleich zu Print-Kampagnen massiv günstiger und wirkungsvoller als beispielsweise eben Tageszeitung.
Ja, und ich denke, das ist ein allgemeiner wichtiger Punkt. Man muss sich eben wirklich in die Zielgruppe reinversetzen. Auf der einen Seite verstehen, was ist der wirklich wichtig, worauf schaut die? Und auf der anderen Seite, wo informiert die sich überhaupt? Ne? Also wo erreiche ich die? Meinetwegen LinkedIn. Aber wo informiert die sich auch über künftige Arbeitgeber? Natürlich geht die auf diese Bewertungsportale wie Kununu, Glassdoor und so weiter. Und das muss ich irgendwie ein Stück weit steuern, wie ich denn dort dargestellt bin. Und insofern, die schaut sich vielleicht die Social-Media-Kanäle an und so weiter. Und das muss man halt einfach wirklich verstehen, wie tickt diese Zielgruppe. Und dann muss man sie ziemlich gezielt ansprechen, so wie es ja im Produktmarketing eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, und das beherrscht jedes Unternehmen, das einigermaßen erfolgreich ist im Marketing. Nur die meisten haben Schwierigkeiten, es wirklich auch auf dieses Arbeitnehmer-Marketing und die Selbsterstellung auf dem Arbeitsmarkt zu übertragen. Und da ist, glaube ich, immer noch ein großer Gap.
Ja, und da ist es so total hilfreich, so wie du sagst, diese Übertragungsleistung zu sagen, was ich auf der Produkt- oder Dienstleistungsseite brauche, um eben Kundinnen und Kunden zu begeistern, brauche ich eben genauso auf der Seite, wenn es um mich selber geht und eben die Möglichkeit, bei mir zu arbeiten. Und auch da denke ich gerade an eine Folge, die ich aufgenommen habe mit Robin Nehring, der zum Beispiel ihm berichtet hat, wie er seine LinkedIn-Aktivität auch dafür genutzt hat, um eben Menschen auch überhaupt erstmal aufmerksam zu machen und eben ein Großteil des Teams, was er rekrutiert hat im strategischen Management, eben gesagt hat, wir hatten die Sparkasse eigentlich gar nicht auf dem Radar, aber dadurch, dass wir dir gefolgt sind, gesehen haben, was ihr alles Tolles macht, wurden wir irgendwie neugierig und das hat dann dazu geführt, dass man dann nach einer gewissen Zeit dann gesagt hat, ja gut, das könnte eigentlich auch spannend sein. Also auch diese Zyklen nicht, und das finde ich auch mal sehr spannend. Ich frage immer gerne, wie groß ist denn euer Talentpool? Oder wie groß ist jetzt dann die Anzahl der Menschen, die ihr gerade beobachtet, die noch nicht bei euch sind, die ihr aber gerne hättet? Und leider ist oftmals die Antwort null. Welcher Talentpool? Also auch da längerfristig zu denken, weil vielleicht ist jetzt nicht der richtige Moment, aber vielleicht ist der in einem halben Jahr, wo dann eben diese Person sagt, ja, jetzt können wir mal sprechen.
Ja, und dieser Talentpool ist deswegen auch ein gutes Konzept, weil man den eben langfristig aufbauen kann. Mhm. Ich kann anfangen, potenzielle Talente aktiv anzusprechen. Ich kann, darauf hattest du ja auch hingewiesen in dem Paper, eben zum Beispiel ganz aktives Alumni-Management betreiben. Das muss nicht heißen, dass ich jetzt gerade eine Stelle besetzen will. Ja, sozusagen, aber ich binde eine Community an Talenten an mich als Arbeitgeber, auf die ich dann zugreifen kann, wenn ich konkreten Bedarf habe. Also all das ist eher ein langfristig orientiertes, strategisches Vorgehen, das es unbedingt braucht, um in einem Arbeitnehmermarkt erfolgreich zu sein. Und ich möchte noch ein anderes Konzept nehmen, so aus dem klassischen Produktmarketing und das mal übertragen auf Rekrutierung, nämlich das der, ich sag mal, der Customer Journey und der Touchpoints. Ja, und genau das ist genauso wichtig. Wir sprechen ja da von der Candidate Journey, also der Reise der Bewerber auf eine Stelle oder vielleicht sogar der Person, wo sich der Arbeitgeber dann am Ende bewirbt. und mit welchen Touchpoints die zu tun haben. Und allein das ist manchmal hilfreich und öffnet die Augen zu schauen, was sind eigentlich so die ersten Berührungspunkte, die ein künftiger Arbeitnehmer, jemand, der sich halt bei der Sparkasse oder einem anderen Arbeitgeber vorstellt, hat. Das fängt damit an, er muss irgendwelche Unterlagen einreichen oder Formulare ausfüllen. Und wie lange dauert es, bis er dann eine Response bekommt? Ja, wir sind alle gewohnt, wenn ich irgendwas tue, eigentlich kriege ich sofort eine Response. Ja, und wenn ich was Großes bestelle, gut, dann braucht Amazon vielleicht 12 Stunden. Am nächsten Morgen ist dann bei mir vor der Haustür. Keiner würde verstehen, wenn das erste Antwort, Eingangsschreiben, was auch immer, zwei Wochen später erst bei mir aufschlägt. Und so geht's weiter. Ja, wir sind allein schon sozusagen diese Texte geschrieben, dieser Standardkommunikation, die ich dann im Bewerbungsprozess bekomme. Und das macht einen entscheidenden Unterschied und ist gleichzeitig ein ganz wichtiges Signal, wie wird das wohl später sein, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und auch dort muss ich sagen, erlebe ich manchmal so Nachlässigkeit oder das wird als nicht so wichtig eingeschätzt. Wäre man kundenseitig, ist es ja vollkommen klar, dass ich mir die zentralen Touchpoints anschaue und das sehr genau kontrolliere, welches Kundenerlebnis schaffe ich jeweils.
Ja, ganz, ganz zentraler Punkt, weil da kann man eben, beide Welten befruchten sich, man kann daraus lernen, was man auf der einen Seite macht, das eben auch auf der anderen Seite genauso zu machen. Und auch das ist ja immer so ein Punkt und ist eigentlich auch so eine schöne Brücke, wenn wir dann sehen, es gibt ja schon viele Menschen, die man bereits gewonnen hat und die man bereits für sich hier dahingehend an Bord hat. Und auch da ist der Vergleich zur Kundenseite so schön, dass es eben manchmal auch vielleicht in die andere Richtung ausschlägt, dieses Pendel, dass man fast den neuen Kunden mit attraktiven Konditionen, Willkommensbonus oder was weiß ich, irgendwie dann das den Bestandskunden das Gefühl vermittelt, also irgendwie, schön, ich bin jetzt eigentlich schon 10 Jahre Kunde eurer Sparkasse oder Bank, dass ihr immer tolle Neukundenbonus vergibt, was ist eigentlich mit mir? Und das finde ich ist auch die Brücke, die wir da in dem Vergleich nehmen können zu den Menschen, die schon da sind, weil auch da geht es ja darum, wie können wir eigentlich die Menschen eben binden und im Unternehmen halten, weil die haben sich zumindest schon mal für die Organisation entschieden.
Ja, und deswegen ist Mitarbeiterbindung natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Auf der einen Seite, wenn es immer schwieriger wird, neue Mitarbeiter zu gewinnen, dann kann man eigentlich flapsig sagen, Mitarbeiterbindung und Entwicklung wird das künftig das neue Recruiting sein. Also ja, es muss einfach sozusagen daraus, aus der bestehenden Mannschaft, muss ich eigentlich viel mehr machen und muss ich die Potenziale ausschöpfen. Ich kann es mir nicht mehr erlauben, diese nicht zu nutzen oder zu verlieren. Das kann man mal klar sagen. Den zweiten Punkt, den viele Arbeitgeber unterschätzen, ist, wie teuer eigentlich Fluktuation ist. Weil das wird in der Regel gar nicht richtig erfasst und controlled. Ne? Also wie hoch Vakanzkosten wirklich sind. Die meisten wissen vielleicht noch, was kostet es mich, eine Anzeige zu schalten und so weiter. Aber wie hoch der Ressourcenaufwand ist, wenn ich eine Stelle sozusagen erstmal dauerhaft nicht besetzt bekomme, darf man nicht unterschätzen. Und dann gibt es einen Punkt, den viele nicht im Blick nehmen. Die Arbeitnehmer, die mich verlassen, weil sie vielleicht irgendwie enttäuscht wurden, weil sie frustriert sind, das ist ja keine Zufallsauswahl. Das ist ja nicht so ein guter Durchschnitt über alle meine Mitarbeiter, sondern in der Regel die besten Mitarbeiter gehen zuerst, weil die am leichtesten außerhalb einen Job finden. Ja, also sozusagen so in der klassischen BWL sagen wir, es ist keine Zufallsauswahl, sondern es ist geradezu eine Negativauslese, Adverse Selection. Ja, das heißt, es bleiben eher die Mitarbeiter, auf die ich vielleicht am ehesten verzichten könnte, ein bisschen zugespitzt gesprochen. Und deswegen ist es so bitter, auf diesem Wege gerade die Top-Talente zu verlieren. Und gleichzeitig wissen wir, die Hauptkündigungsgründe sind letztendlich organisationale Fehler, die man auch gut abstellen kann. Ja, und wir haben ja im Paper da sozusagen einen Blick auf einige dieser Themen geworfen, haben ja auch so ein kleines Ranking gemacht. Und sicherlich eine ganz wichtige Funktion, sowohl in der Mitarbeiterbindung als auch in der Mitarbeiterverschreckung, wenn es also schlecht läuft, sind sicherlich Führungskräfte. Ja, oder vielleicht auch ein bisschen weiter noch gesprochen, so Themen wie Betriebsklima, Klima im Team. Wir wissen zum Beispiel so wahrgenommene Fairness. Habe ich den Eindruck, ich werde hier in dieser Organisation fair behandelt. Das sind ganz entscheidende, ja, entweder Hygienefaktoren oder Faktoren, dass ich mich gut aufgehoben fühle, dass ich mich wohlfühle oder dass ich möglichst schnell das Weite suche.
Ja, absolut. Das spiegeln auch dann die dann auch Interviews führen, weil da gibt es ja momentan leider auch noch zwei eigentlich Vorgehensweisen, die ich so beobachte, die, wenn eben Menschen kündigen, das wie so ein das zerschnittene Tischtuch ist, wo man sagt, alles klar, dann sind wir jetzt ab heute nicht mehr quasi in Kontakt miteinander und so ein bisschen auch fast emotional beleidigt reagieren, wenn Menschen dann auch das Unternehmen verlassen und somit diesen eigentlich Magic Moment für beide Seiten, für den Mitarbeitenden als auch für das Unternehmen verpassen. Oder die, die dann auch wirklich hinhören, was ist der Grund, können wir noch was tun? Und ich bin ein großer Fan von diesen Golden Tickets, die es jetzt immer mehr gibt, wo dann eben als letzte Chance eben die Organisation sagt, hier, wenn du dich wieder umentscheiden möchtest, du bist außerhalb des Bewerberprozesses, hier ist das Golden Ticket, ruf einfach an und du bist gerne wieder herzlich willkommen. Was ich eine schöne auch Geste finde, nochmal auch neben Alumni-Management, was dann hoffentlich folgt, dann im Kontakt zu bleiben, aber eben auch zu gucken. Ich nenne das gerne, das haben wir auch in unser Paper aufgenommen, die organisatorischen Widersprüche zu gucken, eben was ist der Unterschied zwischen dem, was ich höre und zwischen dem, was ich erlebe. Mein Lieblingswiderspruch ist das Thema Innovation und Digitalisierung, was häufig sehr, sehr stark in Strategien in Sparkassen und Banken steht. Und wir heute noch eben Arbeitsplätze vorfinden, die sich eben nicht in eine WebEx-Konferenz einloggen können, weil sie keine Webcam haben und weil sie keinen Rechner haben, der überhaupt eine WebEx-Lizenz hat. Manchmal sind es schon wirklich solche Basics, wo man auch im Jahr 2024 kaum glauben kann, dass das so ist. Aber ich erlebe dann eben als Mitarbeiter einen permanenten Konflikt im Kopf zwischen, eigentlich wollen wir innovativ und digital sein, auf der anderen Seite erlebe ich es nicht. Ich bin eigentlich fast noch so im Zeitalter nach der Schreibmaschine. Und wenn es Themen sind, die den Menschen eben wichtig sind, führt diese Diskrepanz eben zu dem, was du gesagt hast, eben Enttäuschung und dann eben auch langfristig zum Weggang der Menschen woanders hin.
Ja, und dieser Konflikt im Kopf, ja, oder man spricht ja auch von kognitiver Dissonanz, ist das, was Menschen frustriert, ist auch das, was Menschen wirklich krank macht. Ja, also was entweder zur Kündigung führt oder zum Burnout oder zu langen Krankenständen. Und da gibt es viele Gründe für. Und auf der einen Seite sind das einfach gebrochene Versprechen.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es, ein anderer Klassiker ist, man verlangt ständig von Mitarbeitenden Selbstständigkeit, unternehmerisches Handeln, ja, auch mal Risiken einzugehen. Und gleichzeitig habe ich eine Führungskultur, die durch Micromanagement, Kontrolle und einem ganz, ja, fatalen Umgang mit Fehlern geprägt ist. Ja, und das sind natürlich schon auch kulturelle Themen. Das sind Themen, die ganz viel mit dem Thema auch Führungsselbstverständnis zu tun haben, die aber wirklich katastrophale Auswirkungen mit sich bringen können. Und sowas muss man, glaube ich, sehr offen in den Blick nehmen, wenn es darum geht, was können wir auch organisatorisch ändern, um einfach insbesondere unsere Talente bei uns zu behalten. Ja. Und vielleicht den zweiten Punkt, den du angesprochen hast. Ich meine, früher war es in Deutschland ja so, ich glaube, die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit eines Arbeitnehmers lag irgendwie bei 20 Jahren. Also war ja ein häufiges Modell. Ne? Ich habe irgendwo angefangen, vielleicht bei irgendeiner Sparkasse und in der Regel bin ich dann dort auch in Ruhestand gegangen. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Also dass sozusagen Karrieren überbetrieblich gemacht werden, ist normal. Und dann wird es aber auch normaler, dass ich halt sozusagen manchmal auch, wenn ich einfach bewusst in der Karriereleiter 2, 3 Schritte nach oben mache, muss ich auch einmal gewechselt haben, muss ich einmal draußen gewesen sein, über einen anderen Arbeitgeber zu gehen. Und der Weg kann mich aber sehr gut wieder zurückführen. Mhm. Also ich glaube, dass wir mittlerweile auch ganz andere Modelle hier sehen auf dem Arbeitsmarkt, die man entsprechend auch organisatorisch akzeptieren und abbilden muss.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Da sind gerade Sparkassen noch etwas anderes gewohnt, weil sehr, sehr lange Betriebszugehörigkeiten, die auch nach wie vor noch da bestehen. Und gleichzeitig, wenn dann eben Menschen, und da gibt es auch viele, viele Beispiele, wieder zurückkommen, ist das eben auch eine Bereicherung für die Organisation. Weil auf der einen Seite kenne ich das Unternehmen, zu dem ich zurückkehre. Auf der anderen Seite habe ich was anderes gesehen. Und das befruchtet sich ja auch total schön mit guten Ideen, eben weil nirgendwo ist alles super oder alles schlecht, sondern man kann ja immer voneinander lernen und auch da eben die Organisation dadurch weiterzuentwickeln, durch dann quasi wie interne Consultants, die eben berichten können. Und das ist etwas, was ich auch immer gerne empfehle, gerade jetzt diese Chance der Neueinstellungen zu nutzen, auch dann diese Gruppe Menschen, die ja immer größer wird, auch ganz bewusst zu nutzen und zu sagen, jetzt bist du seit 6 Monaten dabei. Was ist dir denn aufgefallen? Was sind denn Dinge, die wir lernen können, die wir anders machen können, die wir verbessern könnten? Also auch da wirklich diese Menschen aktiv zu nutzen, um das ganze Unternehmen auch am Ende des Tages weiterzuentwickeln.
Ja, genau. Also sozusagen einfach diese auch Mobilität von Arbeitnehmenden, obwohl es jetzt innerhalb der Organisation ist oder über Organisationsgrenzen hinweg, einfach als große Chance wahrzunehmen. Ja. Und dann, glaube ich, ist ein weiterer häufiger Kündigungsgrund und warum es Arbeitgebern nicht gelingt, Menschen auch zu halten, ist, dass man ihnen wirkliche Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven bietet. Ja, und das ist auf der einen Seite sind das natürlich irgendwie klare Pfade des Wachstums und der Karriere und gleichzeitig sind es aber eben auch die Unterstützungsmöglichkeiten, dann die eigenen Kompetenzprofile zu ergänzen, weiterzuentwickeln. Und glaube ich sozusagen, also früher sagte man so ein bisschen flapsig, Weiterbildung ist der neue Dienstwagen. Also was ich damit sagen möchte ist, ja, früher war sozusagen Dienstwagengröße, Bürogröße, wie auch immer. Das waren so die zentralen Metriken. Ja, sozusagen bekomme ich hier den Wert eigentlich, den ich der Organisation biete. Und heute werden halt auf ganz andere Werte geschaut. Und der Dienstwagen ist überhaupt nicht mehr relevant und gibt es ja zum Teil auch nicht mehr, sondern es sind halt Themen, zahlt mir mein Arbeitgeber denn vielleicht auch nochmal ein MBA, studienbegleitend, ja? Oder jetzt hast du ganz vorhin das Thema Prompting mal angesprochen, ja? Investiert er denn auch in solche Skills, die mich vielleicht auf der einen Seite auch am Arbeitsmarkt attraktiver machen, aber insbesondere auch für meine Arbeitgeber eben deutlich produktiver? Und auch das ist nochmal eine ganz wichtige Perspektive, die dann vielleicht dieses Thema Mitarbeiterbindung verschränkt mit dem Thema Mitarbeiterentwicklung.
Ja, ganz, ganz wichtiger und zentraler Aspekt, den du da ansprichst. Und das ist ja auch eines der Themen, für das du dich sehr, sehr stark einsetzt. Nicht zuletzt mit der DBU, wo es darum geht zu sagen, weg von der Gießkannen-Weiterbildung, nenne ich es jetzt mal, wo man sagt, okay, wir bieten jetzt ein Angebot an für alle, hin zu einer ganz bewussten Entwicklung und Kuratierung dann anhand von der sogenannten Learning Journeys. Und auch da merken wir wieder, eben, wir haben vorher schon von der Customer Journey gesprochen, also die Kundenreise. Dann haben wir von der Journey der Talente gesprochen oder der Bewerberinnen und Bewerber. Und jetzt sprechen wir eigentlich von der Journey der Menschen, die da sind, bezogen auf Weiterbildung. Und magst du uns vielleicht mal so ein bisschen in den Begriff der Learning Journey mit reinholen, was eigentlich da so der Hauptunterschied ist und was die charakterisiert?
Ja, gerne. Und vielleicht beginne ich damit, was eine Learning Journey aus meiner Sicht nicht ist und was ich trotzdem aber in vielen Unternehmen noch sehe. Und einmal hast du es gesagt, ist es so ein bisschen dieses Gießkannenprinzip. Ja, und das heißt, so eigentlich jeder Mitarbeiter kriegt immer die gleichen Standardschulungen. Entweder verpflichtend, ne, oder ich habe so ein gewisses Booklet, Standardauswahl und da gehen die dann einfach durch. Das andere Prinzip, was ich sehe, ist das Cafeteria-Prinzip. Das heißt, ich habe ein riesiges Menü und jeder kann sich raussuchen, ganz nach Belieben, was er will. Und ich glaube, beide Ansätze funktionieren nicht. Weder macht sozusagen diese Standardisierung, jeder bekommt das Gleiche, geht eigentlich total an den individuellen Weiterentwicklungsinteressen und Bedarfen vorbei, aber insbesondere auch an einer strategischen Unternehmensperspektive, die halt im Blick hat, ja, in welche Rollen möchte ich eigentlich wen weiterentwickeln und welche Kompetenzen und Skills werden genau dafür auch erforderlich. Während dieser Cafeteria-Ansatz dann eben sozusagen nach einer sehr wahllosen Ansammlung von Skills im Skill-Portfolio dazu führen und da ist eigentlich gar keine strategische Perspektive hinter. Sondern ich glaube, was es in Wirklichkeit braucht, ist, dass man schon sehr rollenspezifisch sich anschaut, wo stehen eigentlich Mitarbeitenden und wie entwickeln sich Rollen weiter? Ja, welche neuen Aufgaben kommen dazu, welche neuen Tools, welche Methoden, Arbeitstechniken und so weiter werden relevant? Und hier ändert sich natürlich durch den technologischen Fortschritt vieles sehr rasant. Und dann muss ich rollenspezifisch sehr klar einfach Kompetenzlücken definieren und mir überlegen, wie ich die schließe. Und das ist im Prinzip dann die Reise, ja, sozusagen vom Status quo eines Skill-Levels, eines Kompetenzprofils zu einem klar definierten Ziel, einem Soll-Kompetenzprofil. Also insofern ist eine Reise schon immer eine sehr zielgerichtete Bewegung, die sehr genau definiert ist. Und die Reise selbst ist aber wiederum sehr abwechslungsreich. Das heißt, da gibt es keine rein linearen Lernprozesse, sondern wir wissen natürlich aus der Didaktik, dass hier einfach Abwechslung sehr, sehr wichtig ist. Ich brauche in der Regel einen breiten Formatmix. Ja, ich brauche sowohl sehr niederschwellige Einstiegsformate, um überhaupt mal das Interesse zu wecken, sich weiterzuentwickeln an Lernen. Ich brauche aber auch sehr intensive Formate, ob das jetzt Workshop-Formate sind, ob das Coachings sind und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass der Kuratierung von Inhalten eine ganz wichtige Rolle zukommt. Denn auf der einen Seite ist ja gefühlt alles irgendwie schon verfügbar. Auch das Internet oder allein eben diese riesige Podcast-Landschaft ist ja eine wahnsinnig wertvolle Ressource, wo aber kaum jemand Überblick hat. Und deswegen muss man sehr zielgerichtet wieder picken und raussuchen, was passt denn genau hier an dieser Stelle der Lernreise, um den nächsten Schritt zu ermöglichen. Und das ist eben eine sehr zielgerichtete Kuratierung. Und so gelingt es, sehr zielgruppenspezifische und rollenspezifische Lernreisen zu entwickeln, die auch wirklich dort enden, wo man Mitarbeiter dann in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren braucht und eben auch mit den Kompetenzen, mit denen man sie braucht.
Ja, und das ist etwas, wir haben auch eine, und da auch nochmal der Hinweis unten auf die Shownotes im Thesenpapier, eine ganz konkrete Learning Journey mal dargestellt, wie die aussehen kann, am Beispiel jetzt hier im Paper eines Datenexpertens. Und ich musste immer dran denken an die klassische Berufsausbildung, wo, was ja letztendlich auch eine Art von Learning Journey ist, zu sagen, die Menschen fangen an und möchten Bankkaufmann oder Frau werden. Was führt dahin? Da nehme ich noch die Art und Weise, nicht zuletzt auch durch die Regulierung dann sozusagen des Ausbildungsberufes als solches relativ klar war, welcher Weg führt dahin. Oder auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in den Sparkassensektor gucke, die viel auch jetzt aktuell mit Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern arbeiten, da gibt es auch eine sehr, sehr klare Learning Journey dahingehend zu sagen, wenn jetzt jemand von Kaufhof oder wo auch immer her in die Sparkasse kommt, wie bilden wir diesen Menschen hin zum Bankaufmann aus? Aber dann endet es irgendwie. Also die Menschen, die jetzt schon vor 10 Jahren mal Bankkauffrau gelernt haben und die Frage eben jetzt ist, wie geht es eigentlich danach weiter? Da nehme ich noch einen ganz, ganz großen Handlungsbedarf wahr, dass eben auch da für diese Funktionen die Lernreisen gestaltet werden, so individuell, wie du gesagt hast, eben nicht nach dem Cafeteria oder nach dem Gießkannenprinzip. Und auf der anderen Seite eben dort auch klar ist, wo kann auch die Reise weiterhin hingehen? Und das setzt natürlich wieder vom Voraus, was wir ganz am Anfang gesagt haben, da schließt sich der Kreis. Weiß ich überhaupt, welche Kompetenzen brauche ich eigentlich morgen? Weil häufig, ich habe das mal provokant in meinem Artikel so formuliert, dass ein Teil der heute offenen Stellen einfach nur da ist, weil der Sollstellenplan das halt sagt, dass die da sind. Aber ob die wirklich in 5 Jahren noch offen sind oder selbst in 2 Jahren, ist ja wirklich fraglich, ob man die noch so in dieser Anzahl auch und der Qualität und der Qualifikation braucht. Und da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Ich brauche eben erstmal Klarheit, welche Kompetenzen braucht man denn eigentlich noch in 2 oder 3 Jahren? Und was heißt es dann wiederum von diesem Punkt aus rückwärts gedacht, bezogen auf Lernreisen, als auch die Angebote, die genommen werden?
Absolut. Und hier haben wir dann auch wieder die Verknüpfung zur Unternehmensstrategie, weil Personalentwicklung und auch Lernreisen brauchen immer Zeit. Und wenn ich heute Mitarbeiter auf eine Lernreise schicke, ja, dann muss ich immer schon in die Zukunft schauen, wo brauche ich sie wirklich in 2 oder 3 Jahren, damit sie eben genau dort auch anschauen, auch ankommen. Und insofern dieser Blick sozusagen in die Zukunft, der fehlt mir häufig auch bei der Personalentwicklung, dass man mal überlegt sozusagen, wie verändern sich denn bestimmte Berufsbilder? Welche neuen Tätigkeiten kommen vielleicht hinzu? Mit welchen Technologien, Tools werden zum Beispiel Kundenberater in 3 Jahren beraten? Ja. Ja, vielleicht ist das Beratungsgespräch viel digitaler. Vielleicht nutzen die ganz andere Tools. Und welche Kompetenzen gehen damit einher? Was wird auch eine Sparkasse in 3 Jahren vielleicht schon mit generativer AI machen? Welche Prompting-Skills brauchen dann welche Mitarbeitenden, um diese Tools überhaupt nutzen zu können? So, also die Fragen muss ich mir jetzt stellen und ich muss jetzt entsprechende Lernreisen tatsächlich entwickeln, damit ich meine Mitarbeitenden in 2 und 3 Jahren wirklich bereit habe für die Realität.
Ja, absolut. Weil das Problem wird ja dann sein, wenn ich das heute eben nicht mache und in 3 Jahren, wenn alle Prompt-Engineers suchen, dann gibt es sie nicht mehr am Markt. Und dann hilft mir das beste Recruiting auch nicht, weil ich werde sie nicht bekommen. Und ich vergleiche das immer gerne mit einer Flugreise. Wenn man einfach die letzten 3 Jahre nicht mehr geflogen ist und jetzt wieder fliegt, dann ist es ganz schön schwierig, sich überhaupt mal zurechtzufinden, wie funktioniert das eigentlich, Fliegen. Also von den Handgepäcksregelungen angefangen über, wie checke ich mich überhaupt ein und so weiter, weil sich einfach so viel verändert. Und deshalb ist es umso wichtiger, dann eben sich nicht auf die Suche zu machen, wenn sie alle auf die Suche machen, sondern die Menschen, die man eben schon hat, wie wir es gerade gesagt haben, dahingehend weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite eben klar zu machen, wie wird es denn aussehen, dass wir dann eben in 3 Jahren mit generativer AI wirklich auch arbeiten können und einsatzfähig sind.
Ja, und deswegen, also ich glaube wirklich auch nochmal rückblickend auf unser Thesenpapier, dass das Thema Personal, HR wirklich das Spielfeld ist, auf dem das Spiel um die Zukunft entschieden wird, ja, gewonnen oder verloren. Und deswegen ist es für mich eines der zentralen Handlungsfelder, auch fürs Top-Management. Und und ganz wichtig ist, dass man eben auch das eigene Team und die eigene Mannschaft da richtig aufstellt, um künftig erfolgreich zu sein.
Ach, im Gespräch mit dir haben immer den gleichen Verlauf. Sie fühlen sich unfassbar inspirierend an und die Zeit verfliegt. So ist es auch in diesem Podcast geschehen. Und von dem her, das ist etwas, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Ich glaube, das hören die Hörerinnen und Hörer auch. Und deshalb können wir noch Stunden darüber sprechen. An der Stelle werden wir aber erstmal einen Punkt setzen für unsere heutige Konversation und gleichzeitig ist es nicht das Ende, weil darüber gibt es noch viel zu berichten und erzählen, und diejenigen, die vielleicht auch Lust haben, da tiefer einzutauchen, finden, wie gesagt, da unten den Link zu unserem Thesenpapier, wo wir die Gedanken, die wir jetzt mal hier in der letzten halben Stunde zusammengefasst haben, auch dargestellt haben. Und gleichzeitig machen wir auch eine Veranstaltung, wo wir auch nochmal einen tieferen eintauchen können in dieses Thema und vielleicht auch die Möglichkeit haben, das ist ja das Traurige am Podcasten, so schönen Podcasten, sehr ich es liebe, wir können nicht von außen fragen, kommen nicht hinzu, sondern es ist dann eine einsame Tätigkeit. Heute nicht so einsam, weil du hier bist, was sehr, sehr schön ist, aber eben die Möglichkeit, in dem Impuls-Workshop auch mit zu diskutieren. Dazu gibt es auch Näheres unten einen Link, wo du, wenn du Lust hast und da die Berufung fühlst, tiefer einzutauchen, einfach die näheren Details dort findest. Heute erstmal, Achim, vielen, vielen Dank für unseren spannenden Austausch zu dem Thema Personal.
Ja, vielen Dank an dich. Ich bin ganz sicher, dass es nicht unser letztes Gespräch war und freue mich schon drauf, den Gesprächskreis zu erweitern.
Darauf freue ich mich, Achim. Danke dir und jetzt erstmal eine super Woche auch für dich. Ja, ich hoffe, das war spannend für dich, uns bei den Themen rund um das Thema Personal zuzuhören. Danke, dass du mit dabei warst. Falls du Näheres wissen willst, den Link zum Thesenpapier, wie angesprochen, findest du in den Shownotes. Und vielleicht hast du ja Lust, am 19.06. mit uns gemeinsam zu diskutieren. Dort werden wir einen virtuellen Workshop genau zu diesem Thema Zukunft Personal. Wie sieht die Personalarbeit des Hier und des Morgen aus? Vielleicht hast du Lust, dabei zu sein. Es gibt noch ein paar Plätze. Wir würden uns freuen, wenn wir dich sehen. Auch dazu findest du Näheres und den Link in den Shownotes. Jetzt erstmal eine wunderbare Woche und bis in 2 Wochen.